ARD.
Ich war dann für diese 2 Minuten, die ich weg war, war ich auf einer grünen Wiese mit 2 Pferden, ein helles und dunkles Pferd. Die Sonne hat gescheint, Wald im Hintergrund. Also war ganz toll und ganz, ganz warm.
Das ist die Stimme von Manuela Schaul. Und das, was sie da gerade schildert, dieses schöne und friedliche Bild, das ist eine Nahtoderfahrung. Wieso sie die hatte und welche seltene Krankheit dahinter steckt, darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört bei Abenteuerdiagnose, dem einzigen Podcast, in dem Medizin spannend ist wie ein Krimi. Wir erzählen euch hier Fälle aus dem echten Leben von Menschen, deren mysteriösen und manchmal sogar bizarren Beschwerden die Ärzte und Ärztinnen vor ein Rätsel gestellt haben. Wie sie das am Ende lösen, das erfahrt ihr hier und dürft gerne miträtseln. Abonniert unseren Podcast am besten gleich, damit ihr keinen Fall verpasst. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und bei mir im Studio ist heute der Mann, der die heutige Geschichte recherchiert und mit Manuela Schaul und allen anderen Beteiligten gesprochen hat, Volker Pregelt. Hallo Volker.
Hallo Anke, schön wieder hier zu sein mit einem sehr spannenden Fall.
Volker, das Zitat von Manuela, das wir gerade gehört haben, das verrät uns ja schon, dass es heute wirklich um Leben und Tod geht. Dass ihr Leben auf Messers Schneide stand.
Ja, und nicht nur einmal, in einem ganz bestimmten Moment. Aber ich will jetzt noch nicht allzu viel vorwegnehmen.
Stell uns Manuela doch einmal kurz vor, bevor wir gleich richtig in die Geschichte einsteigen.
Ja, also die Geschichte liegt tatsächlich einige Jahre zurück und beginnt 2013. Da ist Manuela Schaul seit einigen Jahren alleinerziehend. Ihre Töchter Annalena und Maxim sind 16 und 15 Jahre alt. Zu dritt wohnen sie in einem Reihenhaus in Nussloch, einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis.
Wie alt ist Manuela damals
ungefähr? Nur so Mitte, Ende 30.
Okay. Und war sie denn früher ein Pferdemädchen oder ist eine Pferdefrau?
Nee, nicht wirklich. Sie ist durchaus ein sportlicher Typ. Und sie hat es damals geliebt, im Fitnessstudio aufs Rad zu steigen und Spinning zu betreiben. Also du kennst das vielleicht, du sitzt auf einem Fahrrad und tobst dich da aus mit sehr lauter Musik und noch lauteren Anweisungen eines Trainers, der dich ständig auffordert, an dein Limit zu gehen. Hast du das mal gemacht?
Ehrlich gesagt habe ich mich das bisher nie getraut. Ich weiß nur, dass da die Oberschenkel echt brennen und dass die Musik auch vielleicht nicht für jeden Geschmack so das Richtige ist.
Ja, und irgendwann beginnt man dann irgendwo diese Kommandos von vorne zu hassen. Ich habe es auch nur einmal gemacht. Also, zurück zu Manuela Schaul. An einem dieser Trainingstage kann sie einfach nicht mehr. Und schuld daran ist ein hartnäckiger Husten, ein Keuchhusten, den der Hausarzt vor einiger Zeit diagnostiziert hat. Eigentlich ungewöhnlich für Erwachsene.
Wobei, ehrlich gesagt, so ungewöhnlich ist das gar nicht. Keuchhusten galt ja lange als Kinderkrankheit, aber das stimmt so pauschal gar nicht. Gerade in den letzten Jahren sind auch wieder mehr Erwachsene an Keuchhusten erkrankt, weil die Impfung gegen Keuchhusten nicht lebenslang schützt. Und viele Menschen vergessen einfach, sich eine Auffrischungsimpfung zu holen.
Kann ich bestätigen, bei mir wurde das vor 7 Jahren tatsächlich diagnostiziert. Das Gute daran ist, seitdem habe ich keine einzige Zigarette mehr geraucht. Also, ist generell aber nicht einfach, nach so einer Erkrankung wieder zur sportlichen Routine zurückzukehren. Und Manuela Schaul muss tatsächlich mit dem Sport aussetzen irgendwann. Der Keuchhusten, der vergeht nach ein paar Wochen, wie es scheint, doch ein leichter Husten bleibt. Auch so eine Art Luftnot, die ihr immer wie ein Asthmaanfall vorkommt. Und all das wird auf einmal schlimmer und vergällt ihr komplett den Spaß an der Freizeitaktivität.
Eigentlich war es gar nicht möglich, Sport zu machen, durch den starken Husten. Bei Erwachsenen ist der Keuchhusten ja immer sehr dramatisch. Und ja, und da fing es eigentlich an, dass ich dann merkte, okay, ich kann kaum Treppen steigen, ohne zu husten.
Ihre Beschwerden ziehen sich also länger hin, wobei das bei Keuchhusten auch bei Erwachsenen ja durchaus vorkommen kann. Wie viele Wochen kämpft sie denn mit dieser Schlappheit, diesem Husten?
Das sind so 6 bis 8 Wochen, bevor ihr tatsächlich bewusst wird, dass das irgendwie gar nicht aufhören will. Mhm. Und man muss noch ein bisschen zu Manuela Schaul was sagen. Sie arbeitet in einer Zahnarztpraxis und zwar am Empfang. Und das ist natürlich sehr blöd, wenn man da sitzt und ständig husten muss und außerdem leicht außer Puste kommt. Und sie kann kaum ein Telefonat führen, ohne zwischendurch immer wieder einen Schluck zu trinken oder einen Bonbon zu lutschen. Hat immer tatsächlich viele Bonbons vor sich auf dem Tisch stehen. Und kein Satz ohne Husten, das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, das hat sie mir erzählt. Und nach ein paar Wochen hat sie damals natürlich gedacht, müsste das doch endlich mal vorbei sein. Aber es hält an. Und tatsächlich gibt es Patienten, die häufiger kommen und die fragen sie dann schon, oh, sind Sie immer noch krank? Also diejenige, die vorne an der Rezeption ist, scheint krank zu sein.
Nee, ich bin nicht krank. Das ist eine Allergie. Ja, hat mir dann Ausreden einfallen, dass ich ja selber nicht wusste, was es ist. Ja.
Ich hätte ja eine Idee, wer es wissen oder zumindest herausfinden könnte. Was sagt denn Ihr Hausarzt?
Ja, Manuela Schaul will natürlich auch wissen, was mit ihr los ist und macht genau das. Sie geht zum Hausarzt. Der Allgemeinmediziner, der überweist sie dann aber an einen Lungenfacharzt, doch der kann nichts finden. Er glaubt, dass diese Kurzatmigkeit vom Keuchhusten kommt und dass alles allmählich wieder besser, wieder normal werden wird. Aber dieser Husten ist so stark und so hartnäckig, dass sie manchmal denkt, ihr Kopf platzt. Richtig anstrengend und dann ein schöner Ausdruck, so ein richtiger Böllerhusten, so hat sie das formuliert. Der Facharzt hat dann einen Lungenfunktionstest gemacht, der ist aber unauffällig und der schickt sie weiter zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, denn neben dem Husten macht ihr auch etwas anderes das Leben schwer.
Durch das, dass ich auch ganz schlecht Luft bekommen habe, durch die Nase, hatte ich immer das Gefühl, ich habe wie so eine Nebenhöhlenentzündung.
Okay, eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, eine Sinusitis, die könnte ja durchaus die Atemnot oder auch Kurzatmigkeit erklären. Klar, wenn die Nase dicht ist, dann fällt das Atmen schwer. Aber für diesen Böllerhusten ist das doch jetzt kein richtig guter Erklärungsansatz, oder?
Genau, das stimmt. Aber der HNO-Arzt, der rückt sozusagen erstmal die Nase in den Mittelpunkt. Er diagnostiziert eine Sinusitis und verschreibt ihr ein Nasenspray. Und als das nichts hilft, da wechselt sie den HNO-Arzt. Und der verschreibt andere Medikamente gegen die Nebenhöhlenentzündung. Doch die helfen auch nicht und alles bleibt am Alten. Oder anders gesagt, die Symptome ballen sich geradezu zusammen. Husten, Luftnot, dazu Erkältungssymptome, auch mal Ohren- oder Kieferschmerzen.
Über Monate. Tatsächlich über Monate. Das waren nicht nur ein paar Wochen.
Wessen Stimme ist das?
Das ist die Stimme von Manuelas Schwester Simone. Die bekommt viel mit. Zum Beispiel, wie es ist, wenn sie mit Manuela und einer Freundin in ein Restaurant geht. An einem dieser Abende gibt es dann plötzlich einen Moment, an dem Manuela nichts mehr riechen und schmecken kann. Um das, ich kann es direkt vor mir sehen, in einem schönen Restaurant an der südlichen Weinstraße mit Maultaschen, Zwiebelrostbraten, dazu vielleicht einen leckeren Trollinger oder ein Schwarzriesling.
Volker, jetzt läuft mir richtig das Wasser im Mund zusammen.
Ja, siehst du, so ist das, wenn man gut schmecken kann und gut riechen kann. Aber bei ihr ist das an diesem Abend überhaupt nicht so. Sie bekommt nichts davon mit, denn die Nase ist zu. Und Manuela bezeichnet das rückwirkend als einen schleichenden Prozess. Es wird also immer schlimmer und der Genuss ist dadurch natürlich deutlich geschmälert.
Guten Wein getrunken und ein gutes Essen gehabt, dann habe ich ihnen immer gesagt, ja, die Konsistenz ist super.
Und dann auf Mallorca war es dann so, dass sie einmal abends auch nicht einmal mit essen konnte und gesagt hat, also ihr geht's auch überhaupt nicht gut. Und ich musste dann mit ihr rausgehen vor das Restaurant, damit, weil sie gesagt hat, sie kriegt gar keine Luft mehr.
Das sagt ihre Freundin Britta, mit der Manuela ein paar Tage Urlaub in der Sonne macht.
Wenn die Luftnot jetzt wirklich so heftig wird, dann lässt sich das ja nicht mehr gut allein durch eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung erklären. Zumal sie dagegen ja auch Medikamente bekommt, die normalerweise wirksam sind und die Beschwerden lindern sollten. Jetzt war sie beim Lungenfacharzt, sie war beim HNO-Arzt. Wo kann sie mit ihren Problemen noch hingehen? Wer kann helfen?
Tja, jetzt beginnt ja das, was wir bei Abenteuerdiagnose gerne als Ärzte-Odyssee bezeichnen. Ab Frühjahr 2015 geht Manuela immer wieder zu neuen Ärzten und Ärztinnen, um dem Grund für ihren merkwürdigen Husten, die Luftnot, die Schlappheit auf den Grund zu gehen. Und sie hat diese Phase im Interview so zusammengefasst.
Es wurden regelmäßig Röntgenaufnahmen, Ultraschall auch von den Nebenhöhlen, also sämtliche Untersuchungen, Blutuntersuchungen gemacht und keiner konnte mir weiterhelfen.
Volker, lass uns das doch noch mal ein bisschen aufdröseln. Bei welchen Ärzten war sie da genau und was haben die untersuchen lassen?
Also sie war ja inzwischen schon bei zwei HNO-Ärzten und der letzte, der hatte nun auch den Verdacht, dass sie eine Allergie haben könnte.
Was ja eine Weile ihre eigene erfundene Schutzbehauptung war.
Genau. Und wir wissen ja alle, eine Allergie zum Beispiel auf Pollen oder auf Hundehaare kann zu einer verstopften Nase, aber auch zu einem allergischen Asthma führen. Und der Arzt will das jetzt überprüfen und macht einen Allergietest.
Okay, also so ein Pricktest. Dabei werden verschiedene Allergene auf den Unterarm aufgetragen und dann wird die Haut leicht angeritzt. Und nach kurzer Zeit zeigt sich dann, ob der Körper allergisch reagiert, nämlich mit einer Rötung und einer fetten Quaddel. Was kommt bei Manuela daraus?
Also bei ihr tatsächlich zeigt sich nach kurzer Wartezeit schon die eine oder andere Quaddel.
Das ist nichts Dramatisches. Jeder hat so ein bisschen Gräser und irgendwelche Pollenallergien. Und da wurde jetzt gar nicht weiter geguckt.
Was meint sie damit, da wurde jetzt gar nicht weiter geguckt? Glaubt der HNO-Arzt nun, dass diese Allergie die Ursache für ihre Probleme ist oder nicht?
Naja, nach dem Pricktest hofft er schon, der Lösung näher zu sein. Er verschreibt ihr zunächst Antiallergiemedikamente. Die, hat sie mir erzählt, die helfen am Anfang auch ein bisschen, aber auf längere Sicht, also nach einigen Wochen, ist dann plötzlich alles wieder wie vorher und sogar noch schlimmer.
Also war das wahrscheinlich offenbar nicht die richtige Diagnose. Mhm. Welche Ärzte sucht sie in dieser Odyssee-Phase denn noch auf? Was steht da noch alles im Raum?
Ja, immer wieder verschiedene Experten für Nase, Lunge und Atemwege. Und die machen auch immer wieder Bilder. Die suchen im Blut nach Entzündungszeichen. Aber letztendlich kommt da nie ein wirklich aussagekräftiger, krankhafter Befund heraus. Ein Zitat nochmal, was sie mir noch gesagt hatte im Vorgespräch, glaube ich, war es. So nach 2 Jahren war ich richtig sauer auf meine Ärzte, dass die nichts finden konnten und es mir immer noch schlecht ging.
Ich war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es so, dann wirst du halt irgendwann mal ersticken.
Oh je, das hört sich nach Resignation an.
Ja, ich glaube, das kann jetzt auch wirklich jeder nachvollziehen. Es ist absolut frustrierend für sie, gerade wenn einer der Hustenanfälle, verbunden mit Luftnot, gar zu schlimm wird. Manuela Schaul wird langsam müde, zum Arzt zu gehen und sie versucht, sich irgendwie zu arrangieren. Jetzt sind wir mittlerweile im März 2015. Gut 2 Jahre sind etwa vergangen seit den ersten Beschwerden. Es ist der Abend vor dem Geburtstag ihrer großen Tochter Annalena. Mit letzter Kraft schafft es Manuela Schaul, vor dem Schlafengehen noch einen hübschen Geburtstagstisch zu decken. Und gegen 22 Uhr will sie dann ins Bett gehen.
Ich muss aber 2 Etagen hochsteigen, um ins Schlafzimmer zu kommen. Und dann habe ich mir, okay, jetzt geht's gar nicht mehr, ich kriege gar keine Luft mehr.
Sie schafft kaum mehr die Treppen zum Schlafzimmer. Hat sie sich vielleicht doch überanstrengt? Sie macht Pause, sie hockt sich erschöpft auf die Bettkante, ringt nach Luft und bezeichnet das selber später als Schnappatmung. Und sie ist wieder mal bereit, es einfach auszusitzen, so nach dem Motto, es wird ja schon besser. Aber dann schaut sie plötzlich auf ihre Finger und macht eine sehr beunruhigende Entdeckung. Die Fingerkuppen sind blau-violett verfärbt. Nächster Check, was ist mit den Zehen? Sie zieht die Strümpfe aus, die Zehen sind auch verfärbt. Für sie ein Schock. Sie hat mal aufgeschnappt, woran das liegen könnte.
Hier fehlt Sauerstoff. Ich habe dann den ärztlichen Bereitschaftsarzt angerufen. Und der hat dann schon gemerkt, okay, ich kann kaum sprechen.
Ärzte sprechen in so einem Fall ja von einer Zyanose. Wenn das Blut zu wenig Sauerstoff enthält, dann wird es dunkler, sieht eher so ein bisschen bläulich aus. Und so eine Zyanose ist besonders gut sichtbar eben an den Fingerspitzen, auch an den Lippen, überall dort, wo die Haut dünn ist. Da scheint diese bläuliche Färbung dann durch. Und zusammen mit Atemnot ist das schon ein Warnsignal.
Ja, auch für sie ist klar. So viel hat sie schon aus ihrer Berufspraxis mitbekommen. Das ist etwas Bedrohliches. Denn Schmerzen in der Brust hat sie auch. Und da muss doch sofort ein Notarzt kommen. Doch der Arzt am Telefon, der bittet sie zunächst, sich selbst auf den Weg zur Notaufnahme zu machen. Aber wie, denkt sie? Da habe ich nur gesagt, Zitat nochmal von ihr, Entschuldigung, aber ich kann mich kaum noch bewegen, Autofahren erst recht nicht. Wenig später sind die Rettungssanitäter da. An diesem Abend ist Michael Preusch als Notarzt im Einsatz und er erinnert sich auch, weil der Eingang mit der Liege schwierig zu durchlaufen war und die Sannis über die Terrasse kommen mussten. Er erinnert sich auch daran, dass Manuela Schaul in der Lage ist, ihm ihren Zustand zu schildern. Auch daran kann er sich erinnern. Brustschmerz, Luftnot, allgemeine Übelkeit. Er denkt an einen Herzinfarkt, obwohl im ersten Moment das Alter der Patientin dagegen spricht und macht ein EKG.
Es war natürlich eine junge Patientin, bei der man nicht primär an ein akutes, kardiales, also herzbedingtes Ereignis denkt. Aber mit der Schilderung der Beschwerden haben wir sie dann trotz zunächst unauffälligem EKG mit ins Krankenhaus genommen.
Die Sanitäter fahren mit Manuela Schaul ins Universitätsklinikum Heidelberg.
Und dort kommt sie in die Notaufnahme für eine genauere Herzinfarktdiagnostik.
Ja, es geht sogar direkt in die Chest Pain Unit, auf Deutsch Brustschmerzeinrichtung. Eine spezielle Notaufnahme, in der sich Kardiologen und Kardiologinnen um Menschen mit plötzlichem Brustschmerz kümmern. Dort führt Michael Preusch eine Übergabe an den übernehmenden Kollegen durch. Weil das EKG ja unauffällig ist, Manuela Schaul dafür aber immer noch nach Luft ringt, denken die Spezialisten nicht nur an einen möglichen Herzinfarkt, sondern auch an ein Lungenproblem. So hat Professor Hugo Katus, Kardiologe und Chefarzt der Klinik, das geschildert.
Bei der Notaufnahme war ja im Vordergrund nicht nur der Schmerz, sondern auch die Atemnot. Und es wurde ja auch ein Computertomogramm gemacht.
Und zwar, um eine Lungenembolie auszuschließen.
Lungenembolie, das bedeutet, ein Blutgerinnsel verstopft eine Ader in der Lunge und die kann dadurch schlechter Sauerstoff aufnehmen. Ganz gefährlicher Zustand, weil sich durch das Gerinnsel auch Blut in Richtung Herz zurückstauen kann. Und das kann zu einer Überlastung und sogar zu Herzversagen führen. Was hat das CT denn gezeigt? War das bei Manuela die Ursache?
Nein, die Ärzte haben beim CT zum Glück nichts Auffälliges an der Lunge, keine Lungenembolie entdeckt. Und deshalb wollen sie jetzt weiter in Richtung Herzproblem fahnden. Manuela kommt tatsächlich in die Obhut von Professor Hugo A. Catus und seinem Team. Die Herzspezialisten wollen als erstes herausfinden, ob es Engstellen in Manuelas Herzgefäßen gibt, heißt auf Deutsch, sie wird stationär in der Klinik aufgenommen. Ihrer Tochter muss sie dann morgens per Telefon gratulieren und kurz danach kommt sie dann schon ins Herzkatheterlabor.
Erst wie ich dann in der Klinik war und die dann gesagt haben, wir machen Herzuntersuchung, da war ich ganz schockiert. Da dachte ich, wieso Herz? Ich komme doch wegen dem Husten und nicht wegen dem Herz.
Das kann ich gut verstehen. Nochmal ein ganz kurzer Reminder. Ein Herzkatheter, das ist so ein feiner, biegsamer Schlauch. Der wird für die Untersuchung unter Röntgenkontrolle von der Leiste oder dem Arm aus durch die Blutgefäße bis zum Herzen vorgeschoben.
Genau. Und Manuela Schaul ist dabei auf einer Liege und Röntgenkontrolle heißt, es wird ein Röntgengerät über die Herzgegend geschoben. Auf mehreren Monitoren können sich die Radiologen dann während der Untersuchung ein genaues Bild machen.
Und sie wollen vor allem ein genaues Bild haben vom Zustand der Herzkranzgefäße, also der Gefäße, die das Herz selbst mit Blut versorgen. Die können nämlich durch ein Kontrastmittel bei der Untersuchung sichtbar gemacht werden.
Genauso können durch Blutungsstörungen des Herzens oder Störungen der Pumpkraft aufgespürt werden. Wenn zum Beispiel ein Herzkranzgefäß durch ein Blutgerinnsel verstopft ist, dann zeigt sich das auf den Bildern. Wie das Bild bei Manuela aussah, hat mir der Oberarzt Philipp Rake erzählt.
Man hat dann im Herzkatheter einen Herzinfarkt ausgeschlossen, hat aber schon gesehen, dass in Herzkranzgefäßen leichte Verengungen da sind.
Also, Herzinfarkt ausgeschlossen, damit meint er, es gibt kein blockiertes Gefäß, damit liegt kein klassischer Herzinfarkt vor. Wenn Dr. Rake da von leichten Verengungen in den Herzkranzgefäßen spricht, dann meint er, die Gefäße sind verkalkt, so nennt man das ja umgangssprachlich. In den Gefäßwänden haben sich über Jahre Fett, Kalk, Bindegewebe und so weiter abgelagert und das führt dazu, dass das Gefäß enger wird. Ist das denn eine ausreichende Erklärung für Manuelas Brustschmerzen und die Atemnot?
Ja, dafür sind die Ablagerungen bei Manuela eigentlich nicht gravierend genug. Die Kardiologen behalten sie 14 Tage im Krankenhaus und untersuchen ihr Herz gründlich, stellen auch fest, dass die Pumpkraft leicht geschwächt ist, dass sie also die leichte Herzschwäche hat. Aber am Ende haben sie den Verdacht, dass Kurzatmigkeit und auch dieser in Anführungsstrichen Herzanfall schon auf das Konto einer Herzerkrankung gehen.
Die Diagnose war dann eher so, hatten sie eine Grippe? Dann habe ich gesagt, ja, im Januar hatte ich Grippe, aber bestimmt ist es eine verschleppte Grippe.
Eine verschleppte Grippe. Erklär doch vielleicht mal kurz, was hinter dieser Diagnose oder Verdachtsdiagnose steckt.
Ja, also in so einem Fall ist es immer möglich, dass es eine Myokarditis ist, also eine Herzmuskelentzündung. Und die kann durch Bakterien oder Viren ausgelöst werden, wenn man eine Infektion verschleppt. Und da denkt man in diesem Fall natürlich gleich an Manuelas Keuchhusten.
Stimmt.
Eine Herzmuskelentzündung kann Kurzatmigkeit, Luftnot, Schlappheit und Herzschwäche hervorrufen.
Also ein Verdacht, der ganz gut passen würde.
Ja, lässt sich allerdings diagnostisch sehr schwer beweisen, weil die Befunde zum Beispiel im EKG oder im Blut meist ziemlich unspezifisch sind. Aber wie du schon sagst, bei Manuela spricht viel dafür und für sie ist das auf jeden Fall nachvollziehbar auch. Nach 2 Wochen wird sie entlassen mit Medikamenten für ihr Herz und der Therapieempfehlung absolute Schonung. Der Körper braucht viel Ruhe, um eine Myokarditis auszuheilen. Sie erinnert sich auch daran, dass die Ärzte sie ermahnen, sich bei jeder Komplikation in der Klinik zu melden. Und genau das passiert 1 Woche später.
Ständig kam der Rettungswagen, weil ich wieder die Symptome hatte mit Atemnot, Rückenbrennen, Brustkorbschmerzen, Armschmerzen.
So wie sie das hier schildert, klingt es doch jetzt aber sehr nach ganz klassischen Herzinfarktsymptomen. Lagen die Ärzte mit ihrer Einschätzung doch falsch? Sind Manuelas Herzkranzgefäße doch kränker, als die Kardiologen dachten? Und ist jetzt ein Gefäß wirklich blockiert?
Diese Frage stellen sich auch die Ärzte und machen eine gründliche Herzdiagnostik. Das Ergebnis, vieles deutet auf wiederholte, leichte Herzinfarkte hin, aber es ist kein Gefäß verstopft.
Sprich, das passt überhaupt nicht zusammen.
Jeweils 14 Tage bleibt sie im Krankenhaus und die Ärzte kommen nicht etwa bei jeder Aufnahme ein Stück weiter. Sie sind uns ein Rätsel, heißt es immer wieder. Kaum entlassen, muss sie schon wieder ins Krankenhaus.
Und jedes Mal, wenn sie kommt, manifestiert sie mehr Symptome, ist kritischer krank und wir sind so ein bisschen ratlos.
Ratlose Ärzte, das ist nie gut.
Nee.
Welche Überlegungen haben Professor Catus und sein Team denn angestellt? Welche Vermutungen haben sie zu der Zeit diskutiert?
Na, die Herzspezialisten machen sich natürlich viele Gedanken. Sie vermuten jetzt, dass es sich um kurzzeitige Durchblutungsstörungen handelt und dass der Grund dafür Koronarspasmen sind. Also, dass sich Manuelas ja schon leicht verengte Herzkranzgefäße anfallsartig verkrampfen und dadurch für einige Minuten verschließen. Und das führt zu Schmerzen, Atemnot und herzinfarktähnlichen Symptomen. Und was zu diesem Verdacht ganz gut passt, ist Manuelas Familienanamnese.
Bei dieser jungen Patientin, wo der Vater eine Erkrankung der Herzkrankheit, also ein familiäres Risiko da ist, sie gerade aufgehört hatte mit dem Rauchen, also selbst auch Risikofaktoren hatte, und diese Ablagerung, dass man dann in dieser Situation, wo man denkt, das ist ganz klar, die hat jetzt hier eine koronare Herzkrankheit.
Koronare Herzkrankheit oder kurz KHK, das bedeutet ja, die Herzkranzgefäße sind verkalkt, die sind verengt, da geht weniger Blut durch. Der Herzmuskel wird also schlechter mit Blut versorgt und das kann bei ganz starker körperlicher Belastung, wenn das Herz also stark arbeiten muss und besonders viel Blut braucht, zu Symptomen führen, wie zum Beispiel Brustenge oder Kurzatmigkeit. Es können aber durchaus auch mal Schmerzen in Arm oder Schulter auftreten. Nennt man dann Angina pectoris. Bei Rauchern kann es außerdem zu diesen Gefäßkrämpfen kommen, über die du gerade sprachst. Beides ist eine Art Vorstufe zum Herzinfarkt. Dieser Verdacht, so wie Professor Kattus ihn da gerade beschrieben hat, klingt ja erstmal recht plausibel.
Auf jeden Fall. Er und sein Team verschreiben Manuela Schaul nochmal andere Medikamente, die sie vor weiteren Anfällen schützen sollen. Allerdings ändert das nichts am ständigen Auf und Ab. An einem Abend gegen Ende August ist es besonders schlimm. Wieder beginnt es mit starkem Husten, mit asthmaartiger Luftnot. Sie legt sich hin und merkt, dass ihr plötzlich ganz schummrig wird. Erneut das gleiche Prozedere. Anruf, Notarzt, Sanitäter, sie wird ins Krankenhaus gefahren. Wieder entscheiden die Ärzte sich für eine Herzkatheteruntersuchung. Und noch einmal erklärt man ihr im Herzkatheterlabor, was gleich passieren wird.
Das Herz kann jetzt kurz mal stolpern. Dann sage ich, ja, das kenne ich ja schon von den anderen Herzkathetern. Und wie ich das gesagt habe, war ich auf einmal weg.
Kammerflimmern, Herzstillstand während der Untersuchung und dann diese Erinnerung.
Ich war dann für diese 2 Minuten, die ich weg war, war ich auf einer grünen Wiese mit 2 Pferden, ein helles und dunkles Pferd. Die Sonne hat gescheint, Wald im Hintergrund.
Das Nahtoderlebnis, mit dem wir ja in diese Folge eingestiegen sind. Ich finde es ja total faszinierend und irgendwie auch ein bisschen beruhigend, dass viele Menschen, so wie Manuela, von sehr schönen Bildern berichten. Quasi dem Licht am Ende des Tunnels, irgendwie so einer Ruhe, stimmt, Gelassenheit. Hast du dich mal intensiver mit dem Thema beschäftigt?
Also tatsächlich bin ich mit diesem Thema eher so über Romane und über Filme in Berührung gekommen. Und da ist es ja oft so, dass dann die Patienten oder dass diejenigen, um die es geht, ein Licht am Ende des Tunnels sehen oder die Sonne oder sich auch selbst betrachten. Und das liest und sieht man häufiger. Aber aus meinem Verwandten- oder Freundeskreis kenne ich solche Schilderungen zum Glück nicht.
Lass uns zurück zur Geschichte kommen. Manuela liegt jetzt auf dem Kathetertisch. Sie hat Kammerflimmern. Das heißt, ihr Herz schlägt nicht mehr im normalen Rhythmus, sondern die Herzmuskelzellen ziehen sich völlig chaotisch und viel zu schnell zusammen. Das sind wirklich manchmal 300 bis 800 Schläge Wahnsinn pro Minute. Das Herz droht stehen zu bleiben. Wie geht's weiter?
Ja, also was jetzt im Herzkatheter im Uniklinikum Freiburg abläuft, das ist ein Krimi, bei dem es tatsächlich um Sekunden geht. Wiederbelebung durch Reanimation. Das Personal setzt den Defibrillator ein.
Irgendwann habe ich dann gemerkt gehabt, mein Körper, der macht so einen Ruck nach vorne und bin wieder wach geworden. Und ja, da war ich halt erschrocken, weil ich nicht wusste, wo ich bin.
Eine Reanimation beim Herzkatheter passiert eigentlich ganz selten. Bei dieser jungen Patientin, die eigentlich zwar schon eine verminderte Herzkraft hatte, war das nicht zu erwarten.
Tja, und Manuela Schaul hat jetzt nur noch Angst. Die Ärzte müssen doch irgendwann mal herausfinden, warum ihr Herz dauernd in Gefahr gerät. Doch zuallererst muss eine Art Notfallplan her.
Und da waren wir in der Situation, dass wir uns natürlich gefragt haben, wie können wir die Patientin am besten schützen.
Wer war das jetzt, Volker?
Das war ein weiterer Oberarzt, Edgar Zitron. Er hat sich mit den anderen Kardiologen beraten und will Manuela Schaul ein Gerät einsetzen lassen, das sie retten kann, sollte es nochmal zu Kammerflimmern kommen. Was offenbar jederzeit wieder passieren kann.
Natürlich wussten wir, die Kraft des Herzens ist nicht normal, dass die Herzkranzgefäße sind nicht in Ordnung. Also wie können wir verhindern, dass nochmal ein Rhythmusereignis entsteht? Und die Standardbehandlung ist der Defibrillator.
Er spricht von einem implantierbaren Defi oder Schockgeber. Über Elektroden ist dieses Gerät mit dem Herz verbunden und bei Kammerflimmern sendet es dann elektrische Impulse, so kleine Elektroschocks und stellt so wieder einen normalen Rhythmus her. Eine notwendige Behandlung, aber auch keine richtig befriedigende, dauerhafte Lösung, oder?
Nee, das ist eher so der Plan B. Nach etwa einem Jahr mit wiederholten, ich sag mal, herzinfarktähnlichen Ereignissen und Krankenhausaufenthalten entscheiden die Herzspezialisten in Heidelberg, Manuela Schaul einen Defi einzusetzen. Das Risiko sei einfach zu groß, alle machen sich große Sorgen um sie.
Verständlich.
Ja, das Einsetzen des Defis ist Routine und für den nächsten Notfall scheint sie ja nun gerüstet.
Wenn danach alles in Ordnung ist, so wie es in diesem Fall ja auch war, dann kann der Patient nach Hause gehen und der Defi ist rund um die Uhr an und überwacht seinen Rhythmus.
Und wird dann aktiv, falls es notwendig werden sollte.
Jetzt hängen wir natürlich alle an deinen Lippen, Volker. Wird es notwendig bei Manuela? Tja.
Kaum sitzt sie wieder zu Hause in ihrer Küche, stellt sich Manuela auch diese Frage. Grübelt darüber nach. Immer noch ist nicht klar, was ihrem Herzen so zusetzt. Am Abend nach der Krankenhausentlassung, also am gleichen Tag, kommt ihre Freundin Britta vorbei und will sich erkundigen, wie es Manuela geht. Und ihr fällt sofort auf, dass mit Manuela irgendwas nicht stimmt. Hibbelig sei sie gewesen, sei ständig auf dem Stuhl herumgerutscht. Und zudem klagt Manuela über Kieferschmerzen, die sie aber so einer zähneknirschenden Nacht zuschreibt. Da denkt man natürlich als Zahnarzthelferin als erstes dran, erinnert sie sich. Überhaupt, jetzt kommt wieder Britta, sei irgendwie alles anders gewesen. Britta möchte einen Krankenwagen rufen, aber Manuela Schaul denkt nicht schon wieder und bügelt zunächst mal ab.
Und in dem Moment war mir ganz komisch. Also mein Gefühl hat einfach gesagt, okay, ich muss, glaube ich, jetzt den Notruf absetzen.
Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, halt, du, mir wird schwarz vor Augen.
Doch als dann auch der Atem immer schwerer wird, lässt sie sich tatsächlich überreden, den Notarzt zu rufen. Und in dem Moment erinnert sie sich, wo der durch die Tür gekommen ist, bin ich umgekippt. Ihr Herz setzt aus. Genau dort, im Wohnzimmer, ringen die Rettungssanitäter minutenlang um Manuela Schauls Leben. Und ihre Tochter Annalena bekommt alles mit.
Was für eine unvorstellbar schreckliche Situation.
Ja, und mittendrin steht auch noch Manuela Schauls Mutter mit Einkäufen in der Tür. 9 Minuten dauert es, um Manuela wiederzubeleben. Mit Adrenalinspritzen, Tubus und Schläuchen. Monate später, erzählt sie später, findet sie unter dem Sofa noch die Verpackungen der lebensrettenden Tütchen.
Die Reanimation war erstmal 7 Minuten, bis ein bisschen Puls da war. Dann wollten sie mich in den Krankenwagen transportieren. Dann ist das Herz wieder stehen geblieben und im Krankenwagen waren es nochmal 2 Minuten.
9 Minuten. Sie kommt wieder in die Uniklinik Heidelberg und die Herzspezialisten dort sind mit ihrem Latein jetzt fast am Ende.
Ehrlich gesagt, ich auch. Volker, wieso hat denn der Defi in dieser Situation versagt?
Ja, anscheinend hat bei Manuela Schaul dieser Notplan nicht funktioniert. Das Herz pumpt so schwach, dass es den elektrischen Impuls nicht übernehmen kann. Oder wie es Herzspezialist Philipp Rake formuliert, den habe ich danach nochmal gefragt. Und er sagt, eigentlich würde man erwarten, dass der Defibrillator dann in so einem Moment tatsächlich elektrische Impulse abgibt. Hat er auch gemacht. Aber es hat eben nicht zu einer Herzaktion geführt, was also darauf hinweist, dass sie eine schwere Hypoxie hatte, also eine Unterversorgung mit Sauerstoff.
Die Herzmuskelzellen bekommen so wenig Sauerstoff, dass sie nicht mehr arbeiten?
Genau so ist das. Manuela Schaul kommt auf die Intensivstation des Heidelberger Krankenhauses und wird dort sofort in ein künstliches Koma verlegt. Und das Team setzt sich wieder zusammen. Philipp Rake soll sich jetzt in den Fall einarbeiten, wie so eine Art Sonderermittler.
Das hat irgendwie alles nicht gepasst bei ihr. Das war so, über ein Jahr ging das ja dann schon fast, die ganze Geschichte. 2-mal wiederbelebt worden, eine junge Frau.
Jetzt haben sich ja schon eine ganze Reihe Spezialisten den Kopf über Manuelas Fall zerbrochen. Wie geht Dr. Rake da jetzt ran, um Licht ins Dunkel zu bringen?
Ja, eigentlich nochmal so richtig ganz von vorn. Er führt ein langes Anamnesegespräch mit ihr und erfährt die ganze Leidensgeschichte. Und ihm wird als erstem so richtig bewusst, dass es gar nicht nur die Herzbeschwerden gibt, auf die sich die Kardiologen sich bisher fokussiert haben, sondern dass irgendwie alles mit dem Keuchhusten begonnen hat. Und sie erzählt aber auch intensiv von der Schlappheit, von der asthmaartigen Luftnot, der permanenten Nasennebenhöhlenentzündung, den blauen Fingern.
Diese ganz ausführlichen Gespräche, die sind ja oft ganz entscheidend, dass sich ein Arzt oder eine Ärztin die Zeit nehmen kann, das nochmal in aller Ruhe aufzuarbeiten. Hast du Philipp Rake denn gefragt, was er aus diesem Gespräch an Verdachtsmomenten mitgenommen hat?
Ja, dass es ihr davor eigentlich nie schlecht ging und danach einfach immer schlechter wurde, bis dann auch noch die Herzprobleme dazu kamen. Das passte alles nicht so ganz zusammen, resümiert Rake nach dem Gespräch. Und wenn das so ist, dann werde ich hellhörig und forsche nochmal ganz genau nach. Er hat auch einen leisen Verdacht, dass alle Beschwerden eine gemeinsame Ursache haben könnten und dass es eben keine klassische Herzerkrankung ist. Er lässt das Blut von Manuela Schaul nun auf bestimmte Marker untersuchen und mehrere Cardio-MRTs machen. Und er tauscht sich mit seinen Kollegen wie Edgar Zitron aus.
Das ist so ein dramatischer Fall und auch letztlich schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Einzelfall. Der hat natürlich das ganze Team sehr beschäftigt und da wird viel diskutiert, auch auf dem Flur.
Stichwort Blutuntersuchungen, wonach schauen die Ärzte da jetzt?
Nach ganz bestimmten Autoantikörpern, die bei einigen seltenen Autoimmunerkrankungen erhöht sind. Und sie lassen die weißen Blutkörper untersuchen. Und dabei stoßen die Kollegen im Labor auf eine ganz besondere Speziesentzündungszellen.
Und dann ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen, als wir das Differentialblutbild gesehen haben. Da haben wir die Eosinophilen gesehen, die sehr stark erhöht waren bei ihr.
Die Eosinophilen, also eosinophile Granulozyten, ganz spezielle weiße Blutkörperchen, die zur Immunabwehr gehören. Und die sind normalerweise für die Bekämpfung von Parasiten und Würmern zuständig. Erhöhte Werte können also für einen Parasitenbefall sprechen. Sehr stark erhöhte Werte sind aber auch ein mögliches Indiz für bestimmte seltene Autoimmunerkrankungen. Mhm. Und ich weiß das deshalb aus dem FF, weil wir erst vor ein paar Wochen einen ähnlichen Fall besprochen haben. In Folge 76, da ging es um einen Dudelsack spielenden Physiotherapeuten.
Stimmt.
Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die Diagnose bei Manuela in eine ähnliche Richtung geht. Was machen Ihre Ärzte aus diesem auffälligen Werk?
Also in diesem Moment kommt auch der Chefarzt wieder ins Spiel, Hugo Katus. Der erinnert sich an einen alten Fall, auch da fanden sich extrem viele Eosinophile im Blut. Und diesen Fall hat er auch immer wieder bei seinen Vorlesungen geschildert als Beispiel und unter dem Motto: Achten Sie auf die Anzahl der Eosinophilen, liebe Studentinnen und Studenten. Und ihm ist jetzt sofort klar, als er sich erinnert, das ist auch ein Fall für die rheumatologischen Kollegen, die sich ja mit Autoimmunerkrankungen bestens auskennen. Und ab jetzt reden sich Herz- und Rheumaspezialisten die Köpfe heiß. Und einer von denen ist Professor Hans-Martin Lorenz. Auch für ihn sind die Eosinophilen wie ein Indiz für einen Ermittler.
Wie ein Detektiv, ja, Dr. Haus. Detektiv, der sagt, das passt nicht, das lege ich wieder weg, das passt hierhin, das müssen wir so deuten. Und am Ende des Tages hat man die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn auch noch nicht bewiesen, dass es die Krankheit ist.
Kardiologen und Rheumatologen gehen nochmal alles durch. Die Symptome, die Ergebnisse der Untersuchung und die Befunde des Labors. Schließlich sind sie sich sicher, alles hängt tatsächlich mit den Eosinophilen zusammen.
Die eosinophilen Granulozyten sind eine Art spezialisierte Schutztruppe des Immunsystems. Ihre eigentliche Aufgabe ist die Bekämpfung von Parasiten. Doch bei einigen Menschen wenden sich die Eosinophilen aus ungeklärter Ursache gegen den eigenen Körper. Sie greifen die kleinen und mittleren Blutgefäße an und verursachen dort heftige Entzündungen, eine sogenannte Vaskulitis. Sie können aber auch in Organe einwandern und dort Schaden anrichten. Oft trifft es die Lunge. Das kann zu Dauerhusten, Atemnot und grippeähnlichen Symptomen führen. Auch die Blutgefäße in den Nasennebenhöhlen können betroffen sein. Die Folge? Eine chronische Sinusitis. Besonders gefährlich aber ist es, wenn die fehlgeleiteten Zellen das Herz angreifen. Der Name der seltenen Krankheit? Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis.
Ein echt spektakulärer Name, totaler Zungenbrecher. Deshalb auch von Ärzten gern abgekürzt, die sagen dann EGPA oder EGPA.
Ja, früher auch bekannt als Schirk-Strauss-Syndrom. Ich habe mir von Philipp Rake übrigens nochmal genau erklären lassen, warum diese Krankheit so aufs Herz schlägt.
Wenn das Herz mit betroffen ist, dann macht das eine Herzmuskelentzündung, das kann die Klappen mit betreffen, das kann die Gefäße mit betreffen, kann richtig Gefäßspasmen auch verursachen.
Gefäßspasmen, da klingelt doch was. Wir erinnern uns, die Herzkranzgefäße verschließen sich kurzzeitig wie bei einem Herzinfarkt, aber ohne ein Blutgerinnsel. Das erklärt jetzt natürlich perfekt, warum Manuela immer wieder diese herzinfarkttypischen Anfälle und Symptome mit Schmerzen, Brustenge und Luftnot.
Ja, genau. Du hast schon mit der Aufzählung gerade angefangen und diese Diagnose erklärt jetzt wirklich alles. Erschöpfung, Atemnot, die Schmerzen in der Brust, den Dauerhusten.
Das ist aber auch echt tricky, ne? Eine Autoimmunerkrankung, die sich quasi als Herzerkrankung tarnt und die Ärzte damit immer wieder auf eine falsche Fährte bringt. Mhm. Volker, mal eine Was-wäre-wenn-Frage. Machen wir ja hier nicht so häufig. Aber was wäre denn gewesen, wenn die Diagnose bei Manuela nicht zu diesem Zeitpunkt erfolgt wäre?
Danach habe ich Philipp Rake auch gefragt. EGPA unbehandelt. Nach 5 Jahren leben nur noch 25% der Patienten. Und die Patienten sterben tatsächlich an der Herzbeteiligung. Also, und das ist auch ein Zitat von ihm, wenn wir das nicht diagnostiziert hätten zu dem Zeitpunkt, das hätte die Patientin möglicherweise oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt.
Wie hat denn Manuela auf diese Diagnose reagiert?
Na, verständlicherweise braucht sie erstmal ein wenig Zeit, um überhaupt zu verstehen, was hinter dieser seltenen Krankheit steckt. Und sie stellt den Ärzten viele Fragen. Und für Philipp Rake, Edgar Citron, Hugo Katus oder Hans-Martin Lorenz ist das ja inzwischen auch schon ein ganz besonderer Fall. Und sie nehmen sich auch sehr viel Zeit für die Antworten, auch was die Therapie angeht.
Erzähl doch mal, wie sich diese Krankheit behandeln lässt.
Also Manuela Schaul bekommt sofort hochdosiert Cortison, um die fehlgeleiteten Immunzellen zu unterdrücken und die Entzündung der Blutgefäße zu stoppen. Und schon 12 Stunden später, sagt sie, geht es ihr so gut wie die letzten 3 Jahre nicht. Es war alles weg, nasefrei, kein Husten mehr.
Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ups, ich kann wieder riechen. Und ich schmecke, was ich esse. Es war innerhalb von wenigen Stunden.
Wahnsinn. Und sie schildert das ja auch sehr schön. Ja. Ups, ich kann wieder riechen. Man ist ja verleitet zu sagen, Rettung in letzter Minute.
Ja, absolut. Auch für die Ärzte, sogar für den Notarzt, der sich an jedes Detail seiner Einsätze noch erinnern konnte. Absolut unvergesslich. Und für Philipp Rake, Zitat, einer der eindrucksvollsten Fälle, die ich so noch nie vorher gesehen habe. Auch vielleicht, weil dieser Fall eine richtig harte Nuss war, wie das sogar Hugo Katus zugibt als erfahrener Professor und es so formuliert, das ist ein gutes Lehrstück, dieser Fall. Denn die apparativen Befunde bringen viele, viele faszinierende Daten, aber das Zusammenfügen der Daten, das muss man dann schon anhand der Krankengeschichte mit dem einzelnen Patienten.
Wahre Worte. Wie geht es Manuela Schaul denn heute?
Na, das Ganze passierte ja im Januar 2016 und mittlerweile geht es ihr richtig gut. Ich habe sie angerufen vor einigen Wochen und sie hat sich sehr gefreut auch, dass wir diesen spannenden Fall nochmal wieder aufnehmen sollen. Und damals sind die Ärzte überhaupt erstaunt, wie gut sich ihr Herz erholt hat. Sie muss immer noch ein bisschen aufpassen, ist immer noch ein bisschen schneller erschöpft als andere Frauen in ihrem Alter, aber sie möchte jetzt langsam wieder mit dem Spinning beginnen. Behandelt wird sie mit Immunsuppressiva und Cortison. Sie hat den Arbeitgeber gewechselt und Ausrufezeichen, arbeitet jetzt auch in der Zahnabteilung der Uniklinik in Heidelberg.
Ach wie, also in der Klinik, in der Sie auch Ihre Diagnose bekommen.
Ja, ganz genau. Und tatsächlich läuft sie dann immer mal wieder einem ihrer Ärzte über den Weg. Und sie hat mir übrigens noch eine aktuelle Sprachnachricht geschickt und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten.
Heute nach 8 Jahren geht es mir körperlich soweit gut. Ich bin medikamentös gut eingestellt, habe auch meine regelmäßigen Vorsorgen bei dem Arzt, bin also gut betreut und kann so eigentlich ganz gut heute damit umgehen und leben, mache meinen Sport, treffe mich mit Freunden und habe wenig Einschränkungen. Lediglich Einschränkungen habe ich im Berufsleben, da mein Körper mit Stress nicht mehr so gut umgehen kann und dann auch schnell ermüdet. Arbeite ich seit der Diagnose nur noch 80%.
Immerhin, 80%.
Volker, das ist ja immer eine totale Freude, finde ich, zu hören, dass es den Leuten wieder so gut geht und dass es ihnen auch ja jetzt ein paar Jahre nach der Diagnose weiterhin gut geht. Nach all der langen Leidenszeit total verdient. Und ich finde, das macht auch Mut, also an alle von euch da draußen, die vielleicht schon länger krank sind und noch immer auf der Suche nach der richtigen Diagnose. Auf keinen Fall aufgeben.
Genau. Das ist dein schönes Schlusswort.
Danke, Volker, dass du diesen Fall mitgebracht hast. Das war leider auch schon wieder die letzte Folge unserer Staffel. Wir sind aber ganz bald wieder mit frischen Geschichten zurück. Und damit ihr nicht ganz auf dem Trockenen sitzt, wenn euch die heutige Geschichte gepackt habt und ihr noch mehr über Krankheiten erfahren wollt, die durch eosinophile Granulozyten ausgelöst werden, dann hört doch gerne mal in unsere Folge 76 rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da erzählen wir die Geschichte von Florian Beaumont. Es geht unter anderem um ungewöhnliche Haustiere, Mittelaltermärkte und einen Parasitenverdacht. Außerdem habe ich noch einen ganz anderen Podcast-Tipp für euch. Mohamed Drami, Wenn die Polizei tötet, ist ein neuer Podcast vom WDR. Da geht's um einen jungen schwarzen Geflüchteten, der im August 2022 von der Polizei erschossen wurde. In Dortmund, als die Beamten ihm eigentlich helfen sollten. Der Tod des Jugendlichen hat große Proteste ausgelöst, gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus. Was genau bei diesem Polizeieinsatz passiert ist, wird gerade vor Gericht verhandelt. Was erzählt dieser Fall über uns und die Polizei und wer war Mohamed Drami? Diesen und weiteren Fragen geht ein Team von WDR-Reporterinnen und Reportern in einer großen Recherche nach. Mohamed Ramé, Wenn die Polizei tötet, gibt's in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und einen Link findet ihr auch hier bei uns in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende angekommen und sagen Tschüss und bis ganz bald.
Tschüss.
ARD.